Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute reden wir über Slow Tie und sein Album Ugly. Los geht's. Bevor wir reinstarten in den ersten Track, meine Erwartungen waren sehr, sehr hoch, unfassbar hoch. Es war 2021 mein Album des Jahres, sein Vorgängeralbum. Und dann hieß es, okay, der macht sowas Post-Punkiges. Und wer unseren Podcast verfolgt, der weiß, dass in den letzten 2 Jahren bei mir so ein bisschen, ja, das Post-Punk-Herz angefangen hat zu schlagen. Und es gibt immer so eine Sache bei Rappern, die das Genre wechseln, zum Beispiel bei Machine Gun Kelly, ganz fürchterlich, ganz, ganz schlimm. Und bei Slow Tie wusste ich aber, nee, das kann nicht schief gehen. Der hat was in der Stimme, was eh schon immer so ein bisschen in dieses Genre ging. Und er hat es auch teilweise schon so leicht ausgelebt und ich sehe es in ihm. Aber man ist ja trotzdem gespannt, wie sieht das dann auf der Produktionsseite aus? Wie weit geht er? Ist es dann doch so ein bisschen wie beim letzten Album, so vielleicht zweigeteilt oder solche Geschichten? Also es gab noch einige Fragezeichen, aber im Großen und Ganzen war ich mir schon relativ sicher, dass ich es mögen werde. Aber das werden wir jetzt gleich nochmal genauer untersuchen. Aber vielleicht du noch kurz. Du hattest ja damals nur auf Platz 4 der besten Alben des Jahres.
Riesenunterschied, ja.
Ist das denn immer noch so gut gealtert bei dir, vielleicht das letzte Album?
Er ist auf jeden Fall sehr gut gealtert. Also ich hole das jetzt nicht so wöchentlich, sage ich mal, aber ich hole das schon noch so ab und zu aus dem digitalen Plattenschrank und höre da nochmal durch. Und gerade auch diese Zweiteilung funktioniert halt so für kleinere Häppchenmomente irgendwie sehr gut. Und da sind halt auch einfach ganz viele Songs drauf, die für sich selbst irgendwie stehen und für sich selbst funktionieren. Und ich bin aber tatsächlich gar nicht mit so einer krassen Erwartungshaltung rangegangen, weil ich mir eigentlich relativ sicher war, also mit so einer Spannung rangegangen, weil ich mir eigentlich recht sicher war, dass es eine gute Nummer wird und ich einfach nur wie so ein Film, wo man einen Regisseur mag und die 2, 3 HauptdarstellerInnen und sich dann denkt, okay, gehe ich ungesehen rein und ich weiß nur, Slow Tie macht ein punkiges Album, let's go. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Erwartungshaltung.
Okay, erster Track, Yum. Der geht gar nicht so punkig los, der geht aber trotzdem sehr, sehr hart los. Sehr, sehr ungeschönt. Erstmal wird manifestiert, dann gibt es einen Part, wo ziemlich viel realisiert wird und auch vielleicht ein bisschen verdrängt, weil es gibt dieses Setting mit dem Therapeuten, der einem so Hinweise gibt, aber diese Eskalationsspirale geht sehr, sehr schnell so weit nach oben, dass man dem irgendwie nicht mehr zuhört und dann erstmal auflistet, was dann alles so getan wird an Dingen, die vielleicht nicht korrekt sind, sei es jetzt Drogen, sei es Alkohol, aber auch vor allem sehr viel Sex, in einer sehr ungeschönten, fast schon sehr ekelhaften Form dargestellt, aber das kommt halt so geil rüber, weil man sich teilweise echt denkt, oh ja, okay, also das ist schon diese Line, wenn man die einfach nur lesen würde, dann ist die schon grenzwertig oder eigentlich auch schon über die Grenze hinaus, aber wenn man sie dann auch noch in diesem Kontext hört, mit dieser Härte vorgetragen, das ja, das berührt einen auf so eine komische Art und Weise. Trotzdem ist es sehr wichtig, um halt die Figur direkt auf dem ersten Track so zu zeichnen und zu zeigen, okay, da ist ein Mensch, der hat irgendwie versucht, mit Therapeuten und so weiter, mit seinen Thematiken, mit seinen Problemen klarzukommen. Aber es gibt offensichtlich, zumindest auf diesem Track, diesen Punkt, wo man das halt nicht mehr aufrechthalten kann. Dieses mantraartige Selbstreflexion und ja, du bist wertvoll und du bist toll. Und wenn das dann halt mal kippt, dann kippt's aber so richtig. Und dann, wenn dann auch noch eine Person gefunden wird, die ungefähr ähnlich tickt, dann ja, befeuert sich das so gegenseitig. Und das hört man im Beat, weil der auch so dermaßen hart geht. Und diese ganzen Vocals, die dann noch reingeschrien werden und aus dem Hintergrund kommen und diese ganzen Atmer, unfassbar dichte Soundatmosphäre und halt einfach sehr, sehr anstrengend, aber dadurch sehr, sehr gut. Und diese Flucht, die halt nicht funktioniert, sondern ist eigentlich ein komisches Beispiel, aber wenn er dann beschreibt, dass er nicht kommen kann beim Sex und trotzdem halt diese ganzen Extreme vorher auflistet und nachher auch noch weiterführt, dass der quasi der Körper sagt, nee, das geht gerade gar nicht, aber man das nicht realisiert oder beziehungsweise nicht thematisiert und der sich diese Sache nicht annimmt, sondern einfach weitermacht und noch exzessiver Drogen nimmt, noch exzessiver nachts unterwegs ist. Ja, irgendwie krass, so reinzustarten in ein Album, aber sehr gelungen und vor allem auch, wenn man dann später weiterhört, ja, weiß man ja, wo die Reise so ein bisschen hingeht und wie das auch soundtechnisch aussieht.
Ja, es ist eine super mächtige Eröffnung irgendwie. Also es ist super hart und ungeschönt und unmittelbar, wie er so in diese Abhängigkeiten reingeht und auch, wie das so erst geteilt wirkt. Also, dass zum ersten Part so Sexsucht und im zweiten Drogen und verschiedenste Substanzen, aber irgendwie, wie diese beiden sich auch gegenseitig bedingen irgendwie so ein bisschen. Und das geht halt wirklich sehr wild rein, dass ich tatsächlich beim ersten Song schon so gedacht habe, er hat sein letztes Album Tyrone nach seinem Vornamen benannt, um so diesen sehr persönlichen Fokus zu setzen, und das Album war ja auch durchgängig sehr persönlich, aber trotzdem klingt das hier nochmal so die rohere, ungeschöntere, ungefilterte Version. Was kann hier nochmal mehr irgendwie kommen noch auf dem Album? Und das hat mich schon sehr geflasht und ready gemacht, aber natürlich auch, wie kompromisslos der musikalisch reingeht mit diesem düsteren Industrial-Vibe, der, finde ich, vom Beat her noch nah genug an manchen Rap-Produktionen seiner Vergangenheit dran ist, um so den Bruch nicht zu krass zu machen, weil es wurde ja angekündigt, dass das Album eine ganz andere Schiene fährt, aber es macht auch direkt klar, hier wird nicht nur gerappt, hier wird geschrien, gegrunzt, gehechelt, gesprochen, geadlibbt, und das alles schon im ersten Track und mit all diesen Übergängen aus Stöhnen und Atmen und auch diesen verstörend verzerrten Vocals, die schon so in so eine Death Grips Richtung gehen. Also da ist wirklich auf Produktionsseite total viel los. Es wird auch textlich mit nichts zurückgehalten und er zeigt halt auch stimmlich, was alles abgehen kann. Und in all dieser Industrial Abgefucktheit hat er trotzdem so eingängige Elemente, die total süchtig machen. Zum Beispiel halt jedes Mal, wenn er in diese More Coke, More Weed Hook reingeht, schallert das richtig, oder auch dieses Excuse me while I self-destruct because I don't give a fuck im Outro. Das ist auch super, ein super ikonischer Moment irgendwie direkt und ein sehr intensiver Start irgendwie fürs Album. Und dann auch noch so mit der Info drauf, dass es halt hauptsächlich produziert wurde von Dan Carey, der halt auch so die Fontaine CC Alben oder das Wet Leg Album produziert hat und viele weitere Dinge. Also irgendwie auch so Anschluss an Sachen, die wir mögen irgendwie.
Ja, es ist ja eigentlich ziemlich genau der Typ, der meinen Musikgeschmack außerhalb von Rap sehr geprägt hat in den letzten 2 Jahren. Also ja. Black Country, New Road ja auch.
Ja.
Wet Leg, wie eben schon erwähnt, von Tasty C, was ja so mit meine Lieblingsband geworden ist in den letzten Jahren. Ja, sehr, sehr spannender Typ und dann halt auch eben eine spannende Kombination, und einzelne Member von den Bands werden wir dann ja auch auf dem Album, zumindest noch in der Produktion, noch irgendwie mitbekommen. Mhm. Und ja, da wurden einige zusammengewürfelt, um den Sound, der dann auch auf dem Track Selfish dargestellt wird, irgendwie zu bieten. Das war ja die erste Single, kann man nur so eingeschränkt sagen. Es war schon die erste Album-Single, aber es gab ja vorher den Track I Know Nothing, der ja auch musikalisch in die Richtung ging, der aber nicht auf dem Album, zumindest auf der normalen Version, gelandet ist, was ich fast schon schade finde, weil ich den auch sehr gerne mochte. Aber Selfish hat dann, oh, das hat gebraucht bei mir, muss ich schon sagen. Hm. Beim ersten Mal hören fand ich den zwar sehr stark, aber ich hatte das Gefühl, dass diese einzelnen Elemente des Tracks so eng aneinander liegen, also da, dass es da keine kleinen Verschnaufpausen gibt auf dem Track, gerade in diesem ersten Drittel. Das hat mich am Anfang noch ein bisschen gestört, weil mir das zu schemenhaft und zu planmäßig wirkte. Aber je öfter ich den gehört habe, desto mehr habe ich ihn lieb gewonnen. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist ein sehr, sehr starker, sehr, sehr guter Track, der auch dem Genre gerecht wird. Der vor allem sich dadurch auszeichnet, dass es so im letzten Drittel diese ja fast schon stadionartige Atmosphäre aufgebaut wird mit diesem etwas ruhigeren Part und diesen Vocals, die im Hintergrund noch so eine Melodie abfeuern. Mm. Also da sehe ich schon so einen Live-Moment, der wirklich einfach so eine Gewichtung bekommt, der sehr, sehr gelungen ist. Wie auch in der Mitte so ein bisschen mit dem Tempo gespielt wird, es geht so ein bisschen schneller hintereinander ab. Sehr, sehr gut strukturiert. Nur halt, ich glaube, wirklich der Einstieg, das hat mich damals ein bisschen gestört, dass das so, es geht los und da wird sich ja noch für die Musik Zeit gelassen, aber dann kommen diese einzelnen Rap-Parts oder musikalischen Parts von ihm und die sind so 4 Zeilen das, 4 Zeilen das, dann wieder das. Das war mir am Anfang ein bisschen zu viel, aber wenn man sich einmal in diesen Song reingehört hat, dann macht der richtig Bock. Aber da, auch wenn ich jetzt eigentlich alles gelobt habe, eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, die ich aber immer komisch finde, weil wir achten ja auch auf Texte, aber dieses Menschen, die Penisse lutschen, also People Suck Dick, als negativ konnotiertes Ding, finde ich einfach irgendwie mittlerweile nur noch befremdlich. Also natürlich weiß man, wofür diese Metapher steht, aber ich würde langsam mal die Metapher anzweifeln, weil das ist, also was ist das für ein komisches Bild, dass man das so negativ konnotiert, ist jetzt wirklich kein Dealbreaker auf irgendeiner Perspektive. Aber das kommt ganz oft bei diesen Gesellschaftskritiken, bei diesen politischen, also ne, es gibt Machtstrukturen und man muss sich irgendwie hochschlafen, was auch schon irgendwie ein komisches Bild ist. Und dann kommt halt dieses Schwänzelutschen als ja, als negativ betitelt, finde ich es ein bisschen schade. Und das vielleicht auch nochmal kurz angesprochen. Ja, es wird hier so ein politisches Feld aufgemacht und so ein, ja, die Wirtschaft. Und das zieht sich jetzt eh durch das ganze Album, dass wir immer mal wieder halt dieses Thema aufmachen. das ist mal besser, mal schlechter thematisiert, finde ich. Ich finde es hier cool, weil es geht auf diese persönliche Ebene, dass quasi Charaktereigenschaften zu Dingen führen, die dann halt eben Erfolg oder Misserfolg ausmachen. Das finde ich noch cool, aber es gibt teilweise schon so Sätze, wo ich denke, ja, okay, das ist jetzt schon sehr Punk aus den 90ern, wo man noch gesagt hat, ja, die da oben, und das funktioniert auch heute noch gut. Es gibt definitiv Probleme und so, also ganz klar, aber es ist halt so ein bisschen manchmal auf einer flachen Ebene, so kommt es mir zumindest vor. Oder einfach diese Verzweiflung, die da mitgeteilt wird, die endet halt oft in so plumpen Aussagen, wo man denkt, das ist nicht per se falsch, aber formuliert es doch irgendwie so, dass es einen Ansatz gibt, wo man denkt, ja, die Welt ist scheiße, aber.
Ich finde deinen Verlauf sehr spannend mit dem Song, weil ich hatte das gar nicht irgendwie, also bei den weiteren Teilen des Songs, auch so dieser politischen Ebene, würde ich auf einem anderen Song nochmal dazu kommen, sehe ich ähnlich. Aber ich bin wirklich halt über die Produktion total unmittelbar reingekommen, weil diese Drums sind so fucking dicht und hart und mitreißend. Ich saß halt wirklich ähnlich wie bei so einem sich anbahnenden Beat-Drop in anderen Genres, so kopfnickend da, und war so gespannt, was er als nächstes raushauen wird, weil einfach vom ersten Song her schon so, war ich schon so auf Krawall gebürstet mit ihm und dachte so, okay, jetzt kommen ja wirklich 12 Songs purer Rage, und dann kommt er erstmal recht gemäßigt rein, was ich spannend finde, aber durch diese Unruhe im Hintergrund und auch diese unbehagliche Gitarrenmelodie denkt man sich, da bahnt sich was an, und dann, auch das Geile, sind diese grundaggressiven Atmer von ihm, das ist so ein kleines Detail, was aber total viel ausmacht, wie er so zwischen den recht ruhigen Zeilen so Luft einzieht, als würde er sich gerade noch so zusammenreißen. Und dann wird genau das halt eingelöst. Also im zweiten Part, wie du auch schon gesagt hast, so kommen so schnellere Hi-Hats rein und man hat direkt das Gefühl, alles ist viel schneller und dynamischer. Und auch so die Synthesizer im Hintergrund gehen hoch und runter. Und ich liebe wirklich alles, was da passiert, weil es auch so diese, weil es einfach viel ist auch und so diese anstauende Wut eigentlich ganz gut widerspiegelt. Und dann wird alles immer mächtiger, auch diese Bridge, die nochmal eigentlich Druck rausnimmt und dann diese großen Vocals dazu kommen. Und ich finde, man merkt da eigentlich schon bei Song 2, was für ein großartig gemixtes Album das auch ist. Also da wird so viel gegen die Wand geworfen auf dem auch erst dritten Album eines immer noch recht jungen Rappers, der halt super viel ausprobiert, und trotzdem geht das auf, ohne dass sich irgendwas unorganisch anfühlt. Und genau als ich dachte, dass die ersten beiden Tracks aber auch sehr wuchtig sind, kommt mit Suna die erste eher lockere, beschwingtere Station vom Album, zumindest instrumental, ist so ein Rhythmus da, der einen so eher relaxed mitnicken lässt, auch so coole Wow-Vocal-Samples, die irgendwie dem Ganzen so ein bisschen so Drive geben, ohne auf die Nerven zu gehen auf Dauer, finde ich auch ein gutes Mittelding. Und auch die grundlegende Message ist, wie ich sie verstehe, eher so, geh auf deine Reise, lerne Dinge, mach dich frei von Druck und Ängsten. Ich, also der Slowthai, bin gerade auf dem Weg dahin. Ich wünsche nur, ich hätte es halt früher gewusst und früher geschafft, mich wieder freier zu fühlen. Und das ist ja auch eigentlich eine recht positive Message, die ich daraus lese. Aber trotzdem nimmt er halt auf dem Song alle düsteren Momente mit, die eben auf dem Weg lagen. Also es werden Suizidgedanken angesprochen, auch andere Symptome, die mit Depressionen einhergehen. Also zum Beispiel in der sehr guten Zeile "You are what you eat, I must be nothing", die halt so geringen Hunger und geringen Selbstwert in so einer Situation vereinen. Aber trotzdem bleibt für mich irgendwie dieser positive Grundtenor des Songs als Gefühl da, der dem Album und auch der Vielseitigkeit irgendwie sehr gut tut, ohne dass dabei die düsteren Momente irgendwie ausgeblendet werden. Also das ist, was ich an dem Song mag, gerade an dieser Stelle des Albums irgendwie.
Ja, den mag ich auch sehr, sehr gerne, und den mochte ich von Hördurchgang zu Hördurchgang immer mehr. Weil beim allerersten Mal war ich noch so, okay, das wird jetzt so eine locker flockige Rocknummer fast schon. So ein bisschen angepunkt, aber nicht zu sehr, und dann doch irgendwie catchy. Und da war ich verwirrt, weil halt die ersten Tracks so dermaßen hart sind, dass man sich denkt, oh, was ist das denn jetzt? Aber das geht für mich ziemlich gut auf, und der hat sich echt total bei mir entwickelt. Das ist, das ist fast schon ein Radio-Hit. Also den kann man wirklich auch noch im Radio spielen, ohne dass es jetzt zu sehr Man darf halt nicht auf die Texte achten komplett, aber dann funktioniert der sehr, sehr gut. Er ist auch sehr geil produziert, du hast auch schon viele Elemente angesprochen, die ich auch sehr mag. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt 1:1 interpretieren würde wie du. Ich finde, er hat sowas extrem Zynisches, weil wenn man die Tiefpunkte auf dem Album mitbekommt, dann sind das ja jetzt nicht, ich sag mal, sanfte, mir geht's gerade nicht so gut, Tiefpunkte, sondern wirklich so, das geht so an die Substanz. Also man, wenn man da nicht wieder rauskommt, dann ist irgendwann das Leben auch einfach vorbei. Und das ist natürlich sehr hart. Und ne, es wird halt immer sehr, sehr drastisch und stark beschrieben. Und dieses Aufwärtsgefühl, das hat für mich so ein bisschen was Fragiles. Also das könnte auch ganz, ganz schnell wieder kippen. Und es ist irgendwie gleichzeitig schön, dass es halt diesen Aufwärtstrend gibt. Und der spiegelt sich auf dem Album auch mehrfach noch wieder. Mhm. Aber es hat immer noch so einen leichten Zynismus von, so wenn man beim Blick zurück und sagt, ja, war doch halb so wild. Aber man weiß eigentlich schon, ey, das war schon sehr, sehr hart. Das macht den Track aber so geil, weil er halt teilweise nicht so klingt. Und einem auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Gefühl gibt von, ja, wir sind jetzt hier positiv und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass das jetzt hier positiv rüberkommt, egal wie viel Hintergrund da noch ist. Und genauso klingt hier eigentlich auch der vierte Track, Feel Good, der ja auch mit diesem Zynismus arbeitet, weil das ist wirklich total beeindruckend, dass man den hören kann, wenn man extrem gut drauf ist und man denkt sich, ja, ich fühle mich richtig gut, ich bin einfach richtig happy, aber wenn man auch extrem schlecht drauf ist, kann man den auch hören und kann sich von dem auch noch quasi weiter runterziehen lassen. Der funktioniert auf beiden Ebenen, das ist sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Dann kommen noch so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber ich habe es irgendwann rein interpretiert, es gibt ja dieses total verspielte Keyboard, was irgendwann so im hinteren Teil einfach mal so reinkommt und das hat mich sehr an die Gorillaz erinnert. Mhm. Also Gorillaz-Produktionen haben auch oft diese Art von Melodie mit einfach 100 Tönen, die da irgendwie noch reingespielt werden. Heißt wahrscheinlich nicht deshalb Feel Good, aber die Verbindung fand ich irgendwie ganz sympathisch und das ist einfach auch eine Stelle der Produktion, die mir sehr gut gefallen hat. Und wir sind ja jetzt hier auf quasi dem lockersten Bereich des Albums. Mhm. Jetzt nicht zwingend inhaltlich, weil es ja trotzdem noch diese Ebenen gibt, aber vom Sound und das ist sehr gelungen. Dabei fand ich das als Single gar nicht so mega spektakulär. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich sogar eher Sooner ausgekoppelt und weniger Feel Good. Da sind wir auch wieder beim Track 3, der ausgekoppelt wird. Wurde hier nicht gemacht, aber naja, beim nächsten Mal vielleicht.
Ja, ich finde auch, losgelöst von allem anderen, nicht so eine, also ist das nicht so eine geile Single, aber gerade dadurch, dass auf allen Songs drumherum so viel Abfuck stattfindet, vor allem auf dem nächsten, holt er mich halt im Kontext des Albums vollkommen ab. So, man weiß, um ihn rum war und ist so ein Tornado aus Problemen und er steht so im Auge des Sturms und Ohren zu, Augen zu, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, betet das runter, solange bis es vielleicht wahr wird und je nachdem, in welcher Stimmung man den hört, da bin ich auch total bei dir, hat der was total hoch- oder runterziehendes oder auch sowas tragikomisches, wenn man aus jeder noch so abgefuckten Situation irgendwie so einen Schmunzler zieht und sehr zynisch unterwegs ist und auf all diesen Wegen kann er funktionieren, gerade weil halt drumherum so viel los ist und der auch so musikalisch so eine Leichtigkeit gibt mit einem singenden und manchmal auch hochgepitcht singenden Slowthigh und auch noch ein schönes Detail, wer unsere Top 10 Songs des Jahres gehört hat, wird sich vielleicht an meine Empfehlung Shy Girl erinnern. Die hatte eh schon einen gemeinsamen Song mit ihm, aber ist auch hier, obwohl sie auch so bei Spotify in den Streamingdiensten eures Vertrauens nicht als Feature gecredited ist, ist sie im Hintergrund zu hören, nämlich diese etwas höher gesungenen weiblichen I Feel Good Vocals und der Song ist auch mitproduziert vom experimentellen 100-Genres-Producer Sega Bodega, der auch den Shy Girl Song produziert hatte, den ich beim Jahresrückblick empfohlen habe. Und das ist nicht nur ein schönes Easter Egg für mich, sondern auch cool zu sehen, dass er halt nicht so diese Rapper macht punkiges Album Schiene und alle renommierten Rock-Producer zusammengekarrt hat, sondern auch coole Leute aus anderen Ecken, die erstmal gar nicht so passen, aber vielleicht ist es genau das, was das Album bis hierhin, finde ich, so stark macht.
Kommen wir zu Never Again, einem Track, der ein krasser Storyteller ist und wahrscheinlich der größte Storyteller des Albums und vielleicht sogar der größte Storyteller in der Geschichte Slow Ties. Also ich kann mich schon an ein paar Tracks erinnern, die eine Geschichte erzählt haben, aber in der Form, puh, das ist sehr heftig. Und der verliert auch überhaupt nicht an Wirkung, wenn man ihn mehrfach hört, auch wenn man weiß, wo das hingeht. Es geht um seine Ex-Freundin, die Beziehung ist beendet. Das ist auch gar nicht so falsch, würde ich mal sagen. Also das kommt in der Geschichte schon so rüber, dass das jetzt nicht die rundeste Beziehung war, die jetzt beiden so mega gut getan hat. Trotzdem haben die, also es war jetzt auch nicht komplett toxisch, es war halt irgendwie so ein Zwischending. Und ja, sie hat einen neuen Freund und er erfährt das aber nicht von ihr selber, sondern er trifft die Eltern relativ zufällig. Und ja, dann entwickelt sich aus dieser Geschichte, dass der Freund sie später umbringen wird und er das ja dann halt mitbekommt, realisiert das Ganze. Aber was sehr schön ist, weil es ist ja aus seiner Perspektive erzählt, aber er nimmt nicht zu viel Raum ein in der Geschichte. Also es ist jetzt nicht nur ein Track, der erzählt, ah, ich komme damit nicht klar, sondern der erzählt halt irgendwie auch eine Lebensgeschichte von einer Frau und von einer Beziehung einer damaligen, die halt in die Brüche gegangen ist. Und auch wenn das jetzt natürlich zu keinem Happy End führt, wenn sie umgebracht wird, aber trotzdem wird diese Beziehung nicht zu sehr geschönt, dass man denkt, ja Mensch, wären die doch mal zusammengeblieben. So, das schafft er sehr gut, dass er einerseits halt auch durch diesen kleinen Refrain einem erzählt, so ja, ich vermisse sie noch und deine Seite des Bettes ist immer noch frei. Erstmal denkt man sich ja, das ist einfach süß und später hat das nochmal irgendwie so eine ganz andere Ebene, weil sie ja wirklich einfach faktisch auch nicht mehr in der Welt ist. Also ja, der geht wirklich einfach unter die Haut und die Geschichte ist sehr schön erzählt und auch durch diesen Einstieg, wo man ja noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Aber das setzt auch schon so einen gewissen Ton. Also die Produktion ist relativ zurückhaltend. Also da wird der Fokus schon auf der Geschichte sein und nicht auf der Produktionsart. Also da wird jetzt nicht noch irgendwie nachher dann noch so drei Elemente reingebracht, wo man denkt, ja, jetzt muss ich Trauer empfinden, weil das wird musikalisch nochmal so umgesetzt, sondern der Track weiß schon ziemlich genau, womit er bekommt. Und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und das ist wirklich ein absolutes, zwar sehr trauriges, aber ein absolutes Highlight auf dem Album.
Es ist ein ziemlicher Brocken und auch irgendwie ein harter Switch von Feelgood, der aber auch, finde ich, durch dieses noch langsame Intro gut gelingt, so der Switch. Zu der Geschichte hast du alles gesagt, die muss ich nicht nochmal nacherzählen, aber ich war wirklich so zu jeder Station irgendwie dabei. Also ich finde, das ist so eigentlich perfekt in drei Akte aufgebaut, die für sich alle funktionieren, ohne dass man immer genau weiß, wo es hingeht. Das finde ich auch ein schönes Ding. Und er hätte quasi eigentlich auch den Rest des Songs aus einer "Ich habe die Eltern meiner Ex getroffen" Modus machen können. Das hätte man auch was draus machen können. Oder auch so diese irgendwie sind da noch Gefühle, auch irgendwie von beiden Seiten, das hätte auch als Peak gereicht, so wenn er das Gefühl nochmal mehr erkundet hätte und dann kommt halt das Finale und das hittet halt unmittelbar, weil es eben nicht nur gutes Schema F Storytelling ist, sondern auch sehr emotional erzählt wird und ich, weirder Vergleich, aber es ist tatsächlich ein bisschen wie bei Everything Everywhere All at Once, dass ich halt so mit jedem Durchgang andere Momente habe, die mich irgendwie überwältigen. Also im Refrain halt die "I still sleep on your side of the bed" Line hat mich komplett im Chokehold, auch wie seine Ex ihm sagt, dass sie stolz auf ihn ist und gleichzeitig nur mit so ein paar Worten durchblicken lässt, dass da noch Gefühle sind. Auch geiler Moment und auch wie das halt dramatisch zu Ende erzählt wird und man ahnt schon dann nach den ersten Zeilen des Parts, dass es halt in die Richtung geht, aber ich finde es sausmart, wie diese, das Reveal die Line ist, in der das Foto dort vor Ort findet, aus dem er rausgeschnitten wurde. Und das finde ich einfach ein geiler Kniff, geile Line. Und das ist so eine emotionale Berg- und Talfahrt, die, finde ich, auch immer wieder funktioniert, so vom Intro über alle Parts, auch mit der musikalischen Entwicklung zum Schluss hin, wie er den Refrain singt. Also da ist plötzlich so der ganze Schmutz und Dreck und Abgrund der anderen Songs weg, sondern es ist einfach so ein, er ist in so einem heartbroken Balladen-Modus. Und auch diese Momente bekommt er auf dem Album unter. Und das ist so safe einer meiner Lieblingssongs des Albums. Und ich würde den auch schon mal mit Bleistift so auf die Songs des Jahresliste schreiben. Still got pictures on my phone. I still sleep on your side of the bed. I reflect on things I should forget, the things I should have said, I wish I did. Der nächste Track, ja, der haut einen so ein bisschen wieder um, also es ist wie so ein Schlag ins Gesicht, Fuck It Puppet. Ja, ein sehr rappiger Track, ein sehr hart gerappter Track, vielleicht sogar der so musikalisch so ein bisschen an die erste Hälfte von Tyrone erinnert. Also da habe ich mich sehr schnell zu Hause gefühlt, aber trotzdem nach diesem Storyteller und diesem ruhigen Moment und vorher ja noch relativ sanfte Elemente und dann so ein harter Cut, das würde ich auf anderen Alben kritisieren, aber dadurch, dass Yam ja schon gezeigt hat, dass das Album auch so ein bisschen wehtun möchte,
funktioniert es an der Stelle für mich persönlich ganz gut. Mhm. Aber also, der Beat ist so dermaßen geil. Und das, was, also ich meine, Slowthai kann eh gut rappen, das wissen wir alle. Und er kann vor allem auch sehr gut aggressiv rappen.
Ja.
Geht hier halt voll auf, die Diskussion mit dem Dealer. Da werden auch noch mal die Süchte irgendwie angesprochen, aber jetzt auch nicht so zu tiefgehend analysiert oder so. Das ist einfach nur so ein Streitgespräch. Der ist tatsächlich sehr kurzweilig und dementsprechend auch sehr spaßig, weil man ja von diesen langen Elementen des Albums dann in die kurzen geht. Und man, finde ich, bei diesem Track auch schon merkt, so, man kann hier nichts erwarten, bevor der Track losgeht. Weil die klingen eigentlich fast alle sehr unterschiedlich, obwohl sie irgendwie trotzdem innerhalb eines Genres mehr oder weniger zu finden sind. Also sie haben zumindest verbindende Elemente,
ja.
Aber es ist halt immer eine Überraschung. Und das ist auch an dieser Stelle wieder sehr gut gelungen.
Ja, ich mag den, weil er in der Mitte des Albums so einen pur rappigen, dreckigen Moment bietet, bei dem er so in einem Part so den ganzen Frust rauslässt. Ich habe den tatsächlich, deswegen hat mich der Dealer gerade auch überrascht, ganz anders interpretiert, sondern wie so ein Battle mit der inneren Stimme quasi, wenn man so aus seiner Sucht rausfinden möchte. Weil ich finde, so fühlt sich der Song so ein bisschen an wie so ein Battle mit sich selbst und daher auch irgendwie passend, dass er wieder sowas Rappiges hat, aber auch hier halt von starken Drums und Gitarren begleitet wird, dass es auch wieder passt in den Rest des Albums. Ich finde den großartig gereimt auch und geschrieben, weil wir diese Zwischeneinwürfe oder den Dialog mit der inneren Stimme einbaut, wie ich das sehe, dass es so nice in einem Rutsch runtergeht und auch so verdeutlicht. Und daher komme ich zu der Interpretation, dass so diese Sucht in dir immer die passende Antwort findet, die dich zum Konsum führt und das immer so vor sich selbst rechtfertigt, jetzt verleite ich ihn zum Konsum. Also besonders eindringlich ist halt diese Stelle, wo er sagt, I'm depressed. Und dann ist die Antwort, no, you're not. Also, hey, du hast keine Depression, du kannst sorgenfrei konsumieren. Und dann kommt er direkt mit, wanna kill myself. Und dann sagt die andere Stimme, good, you wouldn't do it anyway, you need the push. Und dann wird quasi so gerechtfertigt, okay, dafür musst du jetzt die Droge benutzen, obwohl ich vorher das komplette Gegenteil behauptet habe. Und jetzt wird halt auf ein Symptom der Depression eingegangen, die vorher noch geleugnet wurde. Dieses Hin und Her ist halt super clever getextet, egal mit wem er sich das liefert. Und ich finde, das wird auch sehr gut so auf den Punkt eingefangen, knapp über eine Minute und packt da halt wirklich so alles rein, was diesen Dialog irgendwie spannend macht.
Ja, und dann kommt Happy und man kann ja schon so ein bisschen ahnen, dass der jetzt nicht allzu happy klingen wird. Fängt es aber auch ganz gut ein, finde ich. Also gerade halt dieses, es ist ja nicht zwingend immer zynisch, aber es ist zumindest zwei Ebenen, die irgendwie, sie sind schon getrennt voneinander, aber sie funktionieren halt in der Figur Slowthai sehr gut. Also einerseits wirklich teilweise so ein bisschen was Motivierendes, Uplifting, Feelings habendes, aber dann auf der anderen Seite halt dieses, ja, dieses tief traurige, frustrierte. Ja, bei Happy, ich finde vor allem diese Pre-Hook ist richtig nice. Die Hook an sich ist dann ja so ein bisschen zurückgelehnter, die geht auch gut ins Ohr. Und der hat nicht so krass viele tolle Momente, finde ich, aber die ganze Grundstimmung mag ich hier sehr, sehr gerne. Und deshalb finde ich den gut, aber das ist jetzt vielleicht nicht so meine erste Anlaufstelle, wenn ich das Album höre.
Für mich stach der halt so raus, weil er so das typisch Post-Punkige eigentlich so zum ersten Mal 100% einfängt, so von der Instrumentierung und den Drums, die treiben und die Gitarren sind halt liefern eher so die bedrohliche Grundatme irgendwie und da mag ich aber auch wieder die Grätsche zwischen sehr bedrückender Atme und Text, aber der Song stellt irgendwie auf eine krude Art Happiness und echtes Glück in den Mittelpunkt als das Wichtigste, was es zu erreichen gibt. Aber erzählt eben von einer Person, die offensichtlich schon an sehr dunklen Punkten war. Und das ist halt auch wieder ein sehr gut aufgehender Spagat mit dem wieder gleichzeitig bedrückenden, aber auch sehr catchy Refrain. Also ich mag das Buchstabieren von H-A-P-P-Y. Das nicht mehr aus dem Kopf geht irgendwann, bei mir zumindest, aber auch dann dieses melancholischere I would give everything for a smile, was mit jeder Wiederholung irgendwie fast schon furchteinflößender wirkt und halt auch so im Rahmen dieser Post-Punk-Ästhetik halt sehr clean und perfekt von ihm gesungen wird. So sehr, dass ich da auch nochmal nachschauen musste, ob er das selber ist, der das singt, weil es ja auch immer mal uncredited Vocals gibt, weil das echt gut sitzt in dem Song. Und ich muss auch noch erwähnen, diese dann doch irgendwie witzigen Adlibs und Background-Vocals, die in den Parts kommen, auf die ich erst so beim vierten oder fünften Mal geachtet habe, auch irgendwie süßes Detail. Also das macht irgendwie trotz der generellen Abgefucktheit sehr viel Spaß und zeigt auch, wie vollgepackt irgendwie die ganze Produktion des Albums ist mit Details. Eben auch mit schönen Tracklist-Details, wie das auf den buchstabierten, in All Caps geschriebenen Happy Song, der ebenfalls durchbuchstabierte Albumtiteltrack Ugly folgt, in dem Fall mit quasi einer zweiten Layer, einer zweiten Bedeutung, nämlich Ugly als Akronym für You Gotta Love Yourself, was ja auch trotz all der Abgefucktheit des Albums und dieses Tracks auch so eine grundpositive Message ist, die irgendwie rüberbringen möchte, anhand von sehr vielen unterschiedlichen Punkten, die er da so zusammenwürfelt, also ob das Menschen sind, die sagen, dass sie einen lieben, aber einem nicht gut tun, ob das Geschlechterstereotype sind, Kriege, die Menschen entzweien, also da wird sehr viel zusammengeschmissen. Was nicht immer aufgeht, ich weiß nicht, ob du darauf vermutlich hinauskommen wirst nach dem Teaser eben, aber ich finde, es gibt schon auch Zeilen, wo das clever verbunden wird. Also ich zum Beispiel im zweiten Part, wenn er davon spricht, dass wir wie Puppen umherirren, okay, das Puppending ist super ausgelutscht, aber wenn er mit den Pipe Dreams kommt, die zu Pipe Bombs werden können, das fand ich ein geiles Bild, weil wenn wir checken, dass wir manche Träume, die uns als Träume verkauft werden, eben nie erreichen können, werden die plötzlich zu dem zündenden Gedanken. Das finde ich irgendwie Pipe Dream zum Pipe Bomb finde ich nice. Dann kommt das eben auch schon wieder zurück auf dieses You Gotta Love Yourself, also alles andere und alle Träume von anderen Personen, die man versucht auszuleben, bringen im Endeffekt nichts. Also irgendwie wildes Durcheinander, aber trotzdem finde ich eigentlich genug verbunden, zumindest bei mir, dass das Feeling rüberkommt, also das wird davon nicht angekratzt und eben auch musikalisch schön produziert, wie sich das alles immer mehr aufbaut und größer wird mit diesen wunderschönen Synthesizern, die auch dazukommen. Also das muss ich auch sagen, dass nicht nur der Gitarreneinsatz erwartbar gut ist auf dem Album, sondern auch die anderen Elemente. Und für dieses Gefühl ist es auch sehr nice gesungen und auch gesprochen von ihm. Und ich habe echt das Gefühl, dass er ein gutes Gespür dafür hat, wann was von beidem besser passt, auch auf dem Song.
Ja, total. Also du hattest recht mit deiner Vermutung. Spätestens bei diesen Puppets in der Simulation. Ja, okay. Das Problem ist eigentlich auch gar nicht zwingend diese Sätze, weil diese isoliert sind die immer ganz schlimm. Im Kontext geht's immer. Also, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er halt so mit Absicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt, um quasi zu zeigen, wie drastisch man denken kann. Und sich dann aber selber so ein bisschen wieder einfängt später. Aber das kommt halt manchmal schon so rüber, wie halt wirklich die plumpeste Version eines, ich habe Kritik an etwas. Das muss man dem dann an den paar Stellen dann halt schon vorwerfen, aber trotzdem, die Produktion ist so geil und so wie ich das mitbekommen habe, ist auch Fontaines DC an dem Track sehr aktiv mit beteiligt, was auch die Gitarren und so angeht. Und ich finde, das hört man halt auch ziemlich gut raus. Wir haben ja auch über das Fontaines DC Album gesprochen, das letzte, und sowas wie Nabokov am Ende, das hatte auch so eine Schwere und so eine Last an verschiedenen Gitarren, die einfach so ihr Ding machen und das ergibt dann halt etwas dann doch sehr Einheitliches und gerade dieser ansteigende Moment in dem Track, wenn es auf einmal ja doch nochmal zu so einer Art Höhepunkt kommt und der Frust auch irgendwie oder ja nicht zwingend Frust, aber die Wut, die er da irgendwie vermittelt, sich dann auch nochmal steigert, das ist schon ziemlich cool. Was ich hier besonders gern mag, ist die Abwechslung zwischen diesen klassischen Post-Punk-Elementen und dann aber auch Rap, weil die Rap-Parts sind weiterhin seine Stärke. Das ist einfach extrem gut, was er da abliefert. Trotzdem kriegt er halt auch gesanglich ziemlich viel hin und auch in den etwas langsameren Passagen bekommt er auch sehr, sehr viel hin. Ich habe mich aber schon gefragt, weil es eben auch musikalisch schon recht nah an Fontaines DC ist, wie würde das denn bei denen klingen, jetzt auch gesanglich? Und wenn man das so eins zu eins, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe vor, das mal nebeneinander mir anzuhören. Ich habe das Gefühl, dass Slowthai da zumindest gesanglich, stimmlich doch etwas leichter limitiert ist im Verhältnis zum Sänger von Fontaine's DC. Mhm. Das halt schon. Aber dadurch, dass er seine Elemente auch mit einbringt, wird es halt zu was Rundem, zu so einem individuellen Sound. Und das ist ja eigentlich total wichtig, dass es eben nicht so ein Abklatsch ist, sondern halt was Individuelles. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass man irgendwie an der einen oder anderen Stelle schon denkt, ja gut, dass so wahnsinnig viel Energie ist in dem Moment jetzt nicht in der Stimme. Mhm. Umso überraschender ist es dann, was später noch so kommt. Weil das würde ich dem Album an dem Punkt noch so ganz leicht ankreiden, dass mit der stimmlichen Variation nicht so wahnsinnig viel gemacht wird, auf den einzelnen Tracks zumindest. Das trägt sich manchmal halt einfach durch die Grundaggression durch, aber es gibt nicht diese krassen Unterschiede in der Stimme. Da werden wir jetzt später mal... Ich gehe jetzt direkt rüber zum nächsten Track, ja, weil der einfach so, ja, besonders ist und es passt gerade so gut. Fallen. Hui. Also er wiederholt eigentlich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Mhm. Und es ist eine reine Vocal-Performance im Endeffekt mit ein bisschen Musik. Es hat wieder dieses Manifestieren, dieses Mantraartige Wiederholen. Da zeigt er quasi das, was ich vorher kritisiert habe, dann doch nochmal ganz anders, weil was da stimmlich abgeht, ist einfach unfassbar beeindruckend. Und das wiederholt sich jetzt fast 3 Minuten und man hofft nach jeder Wiederholung, oh bitte mach nochmal. Mach nochmal mit ein bisschen mehr Wut, da geht noch was. Es ist so krass, also das ist einfach total überraschend, weil die Platzierung halt, es kommt so spät, es ist Track 9 und man denkt sich, okay, ich denke, ich habe jetzt einen Großteil gehört, jetzt kommt vielleicht nochmal was Ruhigeres zum Ende, weil das war auf dem letzten Album auch so, aber an der Stelle wird nochmal was rausgeholt, was noch gar nicht da war und das ist sehr beeindruckend und das ist ein mega guter Track.
Ja, es gab ja schon so ein paar balladenhafte Momente auf dem Album, aber der ist schon so die für sich stehende Ballade irgendwie in der Tracklist, finde ich. Und der nimmt auch sehr viel Tempo raus aus dem Album an der Stelle, wo ich auch verstehen könnte, dass es jetzt nicht allen so taugt, aber ich mag das sehr, dass bei all den harten Gedanken und Gefühlen, die auch geäußert werden, auch diese Momente irgendwie stattfinden können und eben auch textlich mal nicht sonderlich viel passiert. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber man hatte eh so viel drumherum, was man irgendwie verarbeiten muss an diesem Punkt des Albums und also von Emotionen von ihm und vielleicht auch von einem selbst, die das auslöst und die man mit sich rumträgt und dann wirkt halt Falling irgendwie wie so ein kurzes Runterkommen und Verarbeiten und sich mehr darauf konzentrieren, da so nur dieses Gefühl des Fallens irgendwie wiederzugeben, also keine dramatische Liebesgeschichte, keine gesellschaftlichen Zusammenhänge und einfach die Frage, fühlt man sich auch manchmal so disconnected am Rumschweben und nichts wirklich von der Außenwelt mitbekommen, was als Frage vollkommen reicht, um den Song zu tragen, eben weil auch eigentlich auf den Songs davor genug Gründe genannt werden, warum man auch gerne mal sich auskoppelt von dieser Realität. Und musikalisch passiert eben auch genug, dass es einen am Ball hält, weil halt auch, wie du gesagt hast, seine Stimme sehr präsent ist, sehr im Mittelpunkt steht, auch eher mehr Umfang rauslassen kann als sonst und dass man halt spätestens hier merkt, ja okay, er hat's halt wirklich drauf, bis ins Schreiende und Gröhlende zu gehen und die Melodie und Emotionen irgendwie trotzdem zu halten. Und je verzweifelter er gegen Ende wird, desto mehr hatte er mich. Und ich sehe den auch, gewagte These, vielleicht auch gar nicht so gewagt, ich hätte ihn auch als potenzielles Outro gesehen, ehrlich gesagt, weil er halt so langsam vor sich hin und hinweg siecht und fällt. Aber wie gesagt, an dieser Stelle des Albums eigentlich auch ganz gut, so ein bisschen Tempo rauszunehmen.
Ja, und dann kommt What's Funny, ein Track, der so, ja, das klassische, rotzige, britische Protestlied ist irgendwie. Wir stellen so ein paar Szenarien dar, wie Menschen leben und was mit denen passiert. Relativ knackig eigentlich. Also die Geschichten werden immer sehr kurz aufgebaut. So, ja, hier, das ist die Frau, die arbeitet viel und die hat 3 Kinder. Und 8 Zeilen später, wenn überhaupt, ist die Story dann auch vorbei. Und dann geht's halt in diesen Refrain, wo sich Leute eigentlich über das Schicksal quasi dieser Person lustig machen, weil es in dieser, auch in dieser Kurzerzählung, was so einen Nachrichtenfaktor hat eigentlich, halt dann irgendwie, ja, absurd wirkt und man dadurch weitaus privilegiertere Menschen dann sagen, haha, was ist denn da passiert? Das ist ja verrückt. Das gibt's. Wieso machen Menschen das? Und das stellt der Track halt sehr, sehr gut dar, wie absurd das quasi umgedreht ist, dass Menschen nicht checken, in welchen Lagen andere Menschen sind. und was auch die Gründe teilweise dafür sind, dass Menschen in diesen Situationen sind. Also eigentlich ziemlich cool, relativ kurz erzählt, auf den Punkt gebracht, in diesen drei Perspektiven und dieser sehr rotzigen Hook, fast schon wieder eine andere Facette, weil in der Form auch noch nicht gemacht. Ist jetzt kein klassischer Storyteller, aber hat halt drei kleine Stories in sich. Also ja, wieder sehr gelungen. Es ist krass, wie das springt von so Soundwelt und Idee zu Idee. Und das hat auch alles ein bisschen, also ich möchte das nochmal erwähnen, es hat alles ein bisschen gebraucht bei mir. Nicht jeder Track war sofort, dass ich dachte, ah ja, da will er da und damit hin. Aber das formt sich von Track zu so einem richtig, richtig guten Album.
Ja, ich finde es spannend, dass wir eigentlich so weit im Album drin sind und What's Funny trotzdem so der erste richtig rotzige, klassische Punk-Song ist. Also mit so einer simplen Hook der Produktion und auch so diesen Oi-Rufen im Hintergrund auch und auch so der perfekten Attitude und Aussprache von Sätzen einfach. Also allein der Titel ist perfekt gewählt und wie er halt so den Strophen durch die ganzen Szenarien geht. Es ist halt so genau der Modus, den ich von ihm auf diesem Album erwartet habe, mit dieser halb ins Gesicht spuckenden Frage, was ist daran jetzt so witzig? Ja? Also ich finde es erstaunlich und irgendwie auch richtig toll zugleich, dass ich eigentlich jetzt erst so spät in der Tracklist das eingelöst bekomme, nachdem ich schon ganz viel mehr von ihm bekommen habe, was eigentlich über meine Erwartung hinausging. Und ich jetzt halt so bei Song 10 fast nochmal überrascht werde von etwas, was ich eigentlich ursprünglich bei der Info, okay, Slowthai kocht so ein punkiges Album zusammen, als erstes so antizipiert hätte. Und das mag ich sehr und ist auch wieder sehr detailverliebt produziert. Was ich hier noch als Beispiel erwähnen muss, ist bei den Drums, wie die Snare sehr oft von so einem verzerrten Synthesizer begleitet wird. Also es fängt ja mit diesem relativ simplen Drumloop an und dann kommt in den Strophen immer auf der Snare so ein weirdes, verzerrtes, aber auch irgendwie sich immer abwechselnde Synthesizer-Geräusch dazu. Das scheppert einfach noch besser rein und passt eben auch irgendwie, wenn man es interpretieren will, auf Soundebene zu diesem schiefen Gesellschaftsbild, was er malt und die Wahrnehmungen total verschoben sind. Und das ist auch noch ein Detail, das ich jetzt immer höre, wenn ich den Song laufen lasse. She worked 14 hours every day till her feet blistered and her hands don't cherry aid. Single mother, three kids, no butter, but she's got a pair of tits, gotta get it how you live.
Jetzt kommen wir zum Track, in dem Knochen gebrochen werden.
Oh ja.
Zumindest wird es einem ins Ohr geschrien und man ist irgendwie sofort bereit, das zu tun. Also dieses Break, Break, Break My Bones. Oh, wie er das rüberbringt, das ist so krass. Auf einem Beat, der alles andere äußert, nur nicht das. Es gibt eine unfassbar ruhige Grundstimmung. Alles so plätschert so ein bisschen dahin musikalisch. Und dann hat eben Slowthai diesen Raum bekommen, um dann zu zeigen, was er mit der Stimme alles machen kann. Da sind dann nicht die 10 Layer Gitarre hinter, wo man dann gegen ankämpft, sondern da kämpft er quasi alleine und der Beat ist auch irgendwie da, wenn man das überhaupt so richtiger Beat nennen kann. Also da gibt's wenig Elemente, die jetzt so ein bisschen den Takt vorgeben. Also das vielleicht noch minimal, aber mehr halt nicht. Und spätestens bei diesem Break My Bones, es ist wirklich vorbei. Das ist einfach ein Performance-Track, der so gut funktioniert. Und das an der Stelle auf dem Album, wo man es halt mehrfach irgendwie schon angedeutet bekommen hat und manchmal dann ja auch schon eingelöst bekommen hat, aber halt noch nicht in der Form. Und das ist wirklich ein starkes Ding, weil es halt schwierig ist, bei der Art von Produktion und der Art von Mischung aus Sounds und Gesang auf dieses Level zu kommen, was die Energie angeht und was auch die Glaubwürdigkeit angeht von dem, was man da halt singt. Und das ist hier komplett eingelöst worden. Das ist ein riesen Highlight, dieser Track.
Ja, ich hatte mich ja bei Never Again eben schon so ein bisschen festgelegt, was das so die besten Songs des Albums angeht. Aber das ist auf jeden Fall ein zweiter krasser Kandidat, den ich auch außerhalb dieses Albums irgendwie sehe als rausstechender Song. Weil ich bin wirklich fasziniert von allem, was da passiert. Also das ist auch so ein fantastisches Beispiel für diese Art Songs, bei denen man jedes Mal vergisst, welche Wendungen die noch so nehmen. Also ich bin von diesem Einstieg schon musikalisch und von seiner Delivery her total begeistert, wie diese weird wabernden Synthesizer reinkommen auf diesen eigentlich ganz schönen Klavierakkorden, die so die Basis sind. Sehr minimalistisch, könnte sehr versöhnlich werden gegen Ende des Albums und dann kommen halt durch seine absolut niederschmetternden Zeilen, wie er sich immer wieder selbst alles zerschießt, Brücken abrennt, nie aus Federn richtig lernt und dann auch wirklich in diese absolut devastating Hook reingeht, die mega gut geschautet wird. Also wirklich dieses Break My Bones prägt sich so krass ein und auch sein darauffolgender Flow in den nächsten Zeilen. Also das bringt irgendwie auch so perfekt so seine Skills als Rapper und diese sehr unrappige Instrumentierung zusammen. Also irgendwie vom Flow her und wie er diese Hook delivert, musste ich irgendwie ein bisschen an so einen JPEG Mafia denken, wenn der halt nicht auf weird zusammengebastelte Internet-Remixe von 2000er Pop-Songs rappen würde, sondern auf so langsame, dramatische, cleane Klavierakkorde irgendwie. Und das hat eine krasse Dynamik. Aber wenn das dann halt auch noch aufbricht mit allen weiteren Klavier- und Gitarren- und Bassläufen und bezaubernden Background-Vocals, während er immer verzweifelter und kreischender und heiserer auch wird, das ist wirklich herzzerreißend und klingt aber wunderschön. Und das ist halt, immer wenn ich auch beim ersten Hören dachte, wir haben jetzt so die höchste Ebene erreicht, steigert sich so sein Kreischen und das Instrumental noch höher gegenseitig. Also eigentlich der emotionale Höhepunkt des Albums, zumindest für mich. Und da wird halt wirklich spätestens so alles rausgelassen.
Ja, wir sind halt noch nicht ganz am Ende, denn 25 Person Club kommt ja auch noch. Und da sehe ich dann fast schon eher die Ballade. Also wir hatten eben schon mal sowas Balladiges, aber das ist jetzt wirklich sehr balladig, auch was die Melodie angeht und die Rhythmik angeht. Also so ein bisschen so der Kontrastpunkt zum ersten Track zu Yam. Auch wieder ein Zusammenleben zwischen zwei Menschen, aber dieses Mal eher in dem, wir gehen offen mit uns um, wir sprechen offen Dinge an und wir sind uns bewusst, dass wir quasi erstmal eigentlich auch wieder brechen müssen, um uns danach zu reparieren und dann irgendwie schauen, wie das funktioniert alles. Also man muss quasi erstmal sich klar machen, in welcher Lage man ist, um daraus zu kommen. Das klingt irgendwie schon so ein bisschen kitschig, aber durch diese ganze Reise auf dem Album funktioniert das richtig gut. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit nicht ganz verstanden, was jetzt diese 25% sind. Dann habe ich bei Genius geguckt und er sagt quasi selber, dass man nie ganz vollständig ist. Oft auch mal dieser Illusion hinterhergeht, dass man irgendwann diesen Punkt erreicht für sich selber, dass man mit sich 100% zufrieden ist und man 100% man selbst ist. Aber er glaubt zumindest, und das ist eigentlich eine ganz süße Theorie, dass diese 25% von einem anderen Menschen kommen und die dann einen vervollständigen. Das gilt natürlich andersrum genauso. Mhm. Es ist immer auf die einzelne Person bezogen und nicht so, dass eine Person nur 25% des wert ist und die andere deutlich mehr. So ist es nicht gemeint, sondern halt zusammen erreicht man die 100%. Finde ich sehr versöhnlich. Mhm. Hat etwas, ja, fast schon Romantisches. Aber irgendwie auch auf eine nette Art und Weise durch diese Selbstreflexion was Realistisches, dass man jetzt nicht sagt, wir ignorieren das, was vorher war, sondern das ist halt Teil davon und wir hören auf, das zu ignorieren. Das ist eher so die Moral der Geschichte.
Ja, ich appreciate den Song auch und ich mag auch den Grundgedanken sehr, also dieses Streben nach den 100%, aber dort nie richtig ankommen, weil es halt auch irgendwie vieles zusammenfasst, was auf dem Album stattfindet und welche Wege Menschen gehen können oder auch welche Um- oder Abwege, wenn sie A, ständig auf die 100% kommen wollen oder B, daran zugrunde gehen, dass sie das halt nie erreichen oder halt vielleicht auch die eine Person fehlt, die man platt gesagt schon hatte, die einen komplett und vollständig gemacht hat. Also es ist irgendwie so ein schöner Abbinder an viele Wege, wie man diese Metapher des 25% Clubs irgendwie an die Themen des Albums anknüpfen könnte. Ist auch irgendwie schön produziert und auch mit die, ich sag mal, klassisch schönste Gesangsleistung des ganzen Albums von ihm. Also deswegen macht das als Outro total Sinn. Aber das ist es für mich auch so ein bisschen so das schöne Outro, bevor wieder der absolute Yam-Scam von vorne beginnt, wenn man das Album mehrfach am Stück hört. Also mich hat er jetzt nicht riesig abgeholt oder bewegt, aber ich sehe den Sinn sehr an dem, wie er so die Reise des Albums auch abschließt. Und ich war halt emotional schon beim Song davor komplett aufgebraucht. Und vielleicht ist dann auch dieses Outro genau richtig, um einen nicht so ganz allein zu lassen irgendwie.
So, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, mache ich mal auf den 2-Euro-Club aufmerksam. Das ist nämlich bei Patreon die Einstiegshürde. Ab da kann man dann nämlich den ganzen Content, den wir so raushauen außerhalb dieser sehr, sehr langen Folgen, was überraschenderweise auch einfach sehr, sehr lange Folgen sind, nur halt über mehrere Alben und über das, was wir so gesehen und gehört haben und was uns vielleicht stört auch teilweise, so in der letzten Folge, also im jetzigen Vorgespräch quasi, kann man auch ein bisschen hören, was wir gar nicht so toll finden teilweise. Da bin ich vielleicht ein bisschen in einen wütenden Modus gehopst, was vielleicht auch an dem Album lag, weil das natürlich auch sehr aufgewühlt hat und dann muss man das mal rauslassen. Das hört man dann im Vorgespräch, da kann man dabei sein. Alle Informationen in der Beschreibung. Jetzt aber zum Fazit. Mhm. Man kann es sich wahrscheinlich schon denken. Ich bin total begeistert. Es hat ein bisschen gebraucht bei mir, was bestimmt auch daran liegt, dass ich halt jetzt durch Fontaines DC und Idols und was auch immer eh schon so ein bisschen auf der Welle war und da schon sehr viel Gutes gewohnt bin und mir am Anfang noch dachte so, ja, kann Slowthai das wirklich in jeder Facette genauso abliefern wie die? Und dann habe ich aber irgendwann, hat so Klick gemacht und ich dachte, ja, er muss das ja gar nicht so abliefern wie die. Er muss ja mit seinem eigenen Stil da nur in die Nähe kommen und dann halt was Eigenes draus machen. Und das geht perfekt auf an fast allen Stellen. Es gibt ganz, ganz wenig zu kritisieren. Es gibt maximal zu kritisieren, dass es an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas plump wirkt, wenn es so in diese sozialkritischen, politikkritischen Themen geht. Mhm. Die sind schon sehr einfach gehalten, aber sie passen trotzdem ins Gesamtbild. Und gerade wenn es auf die persönliche Ebene geht und im Endeffekt ist es ja auch ein Album über sich selbst und über die Wahrnehmung eines selbst, dann funktioniert das richtig gut, sei es jetzt die Storyteller, wo man denkt, wow, das geht komplett unter die Haut, oder aber auch die sehr gut konstruierten Tracks wie Selfish, wo man denkt, ja, hier ist wirklich an jeder Ecke schon, man weiß, also das Element ist dafür da und jetzt führt's dahin und dann haben wir so ein Stadionmoment und das geht aber auch komplett auf, ist richtig geil und was er auch stimmlich dann auf den etwas ruhigeren Tracks macht, wo dann das Instrumental einen mal nicht wegballert, ist auch total beeindruckend. Das Einzige, wo ich traurig bin, dass Fontaines DC zwar irgendwie da dran teilgenommen hat, aber es hätte auch gerne mal einen schönen Feature-Part noch geben können, weil es wirkte damals so, als dieses Gerücht aufkam. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt Fanboy-Gespräch und wer weiß, was da noch irgendwie kommt. Aber die Zusammenarbeit mit den ganzen Menschen, die wir jetzt in dieser Folge irgendwie aufgezählt haben, da sieht man halt einfach oder man spürt, welches Gespür er hat für Musik und was auch in der Szene quasi nicht jetzt in der super populären Szene, sondern in der etwas nischigeren, aber trotzdem erfolgreichen Szene halt abgeht. Total spannende Kombination aus verschiedenen Künstlern. Die Videos haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Mega geile Videos, richtig, richtig beeindruckend. Ja, ist einfach ein rundes Album und wird wahrscheinlich auch Ende des Jahres entweder bei den Alben oder bei den Singles beziehungsweise bei den Songs irgendwo auftauchen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und ja, hat mich enttäuscht. Und die Mischung aus Rap und Post-Punk, geil.
Ja. Bockt. Also ich hab tatsächlich, wie ich es auch schon mittendrin angedeutet habe, gar nicht so die krasse Reise damit gemacht, sondern war einfach so, okay, Slowthai probiert sich in dem Sound aus, habe ich Vertrauen drin und es wurde einfach genau das eingelöst. Wie gesagt, sogar noch mehr über die Dreckigkeit und die Abgründe hinausgeschossen, als ich sie erwartet hätte. Auch direkt mit dem ersten Song, was ich einfach einen geilen Einstieg finde. Ein sehr bolden Move wie das ganze Album. Und ja, ich kann auch nur nochmal sagen, dass ich sehr erleichtert bin, dass es aber auch kein, dass das Fazit nicht ist, okay, er hat den Sound gefunden, er hat die richtigen Leute gefunden und hat 10-mal den gleichen Song gemacht, um das Album vollzukriegen und zu zeigen, hier, ich kann das auch über ein längeres Projekt, sondern es sind wirklich unterschiedliche Modi drauf, unterschiedliche Härten, unterschiedliche traurige Beschwingtheit bis traurige Traurigkeit Levels werden erkundet. Also ich finde, es hat mehr Abwechslung, als es hätte haben müssen, wenn er einfach nur platt nach einem bestimmten Ansatz vorgegangen wäre. Also es hat mich in seiner Vielseitigkeit dann doch überrascht und ja, rundum überzeugt und einfach jetzt schon eine geile Diskografie, die er sich aufgebaut hat.
Eure Meinung zu dem Album gerne in die Kommentare und jetzt Achtung, wenn ihr auf Spotify seid und wir wissen, dass die meisten Menschen, die das jetzt hören, auf Spotify sind, dann kann man da jetzt auch kommentieren. Wir haben es jetzt auch in der letzten Folge schon ausprobiert und hat der eine oder andere entdeckt, dass man da kommentieren kann. Also haut da gerne mal eure Meinung oder euren Lieblingstrack oder eure Lieblingsanekdote zum Slowthai-Album einfach mal rein. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback zu der Folge und zu dem, was das Album für euch besonders gemacht hat. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, boah, ihr redet jetzt über das Slowthai-Album, das war ja schon ganz schön lange her, als das rauskam. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch noch über Verifiziert geredet und so. Wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht, was wir zuerst besprechen. Und da hat Verifiziert gewonnen. Also wenn du jetzt denkst, Mann, das dauert mir zu lang, dann folg uns doch mal auf Instagram und bei der nächsten Umfrage, falls wir zwei Alben, die perfekt sind, haben und wir müssen überlegen, okay, wir können dich gleichzeitig beide besprechen, was machen wir zuerst, dann kannst du dann abstimmen und vielleicht in Zukunft dann für deinen Lieblingsartist abstimmen. Also auf Instagram folgen lohnt sich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.